Morgen miteinander.
Ja, Reto, du bist gebürtiger Zürcher, in Zürich, yes. Regensdorf aufgewachsen.
Ich habe vielleicht gerade noch einen Witz, oder?
Ja.
Hey, ich bin letzte mit einem Zürcher ein Meer. Also, vielleicht den Zürcher kennt ihr nicht. Und da bin ich mit ihm ein Meer. Und als ich mit ihm ein Meer war, wisst ihr, was er sagt? Ich habe mir es grösser vorgestellt. Das habe ich letztens gehört und dachte, das ist wirklich, das stimmt. Ja.
Ja, das ist gut. Ja, du hast auch heute Morgen schon fleissig über FCZ geredet im Vorfeld. Genau, also da weiss man, von wo das du herkommst.
Ja, genau.
Aber zurzeit lebst du ja nicht in Zürich. Du bist jetzt 47.
Das stimmt, genau.
Du bist mit deiner Familie in Rotenburg daheim. Deine Familie, also Judith, eben, die jetzt gerade auch im ICF gespannt ist, mit den zwei Kindern, Johanna 6 und Lisa 4. Und eben, sie sind heute leider nicht da, aber sehr schön bist du da und dürfen wir zusammen den Talk machen. In Rotenburg wohnt ihr mit anderen Personen und Familien in einer Wohngemeinschaft, in einer so einer grösseren. Und im Vorfeld hast du mir auch gesagt, so offene Familie, Leben, das begeistert dich und ist eine Win-Win-Situation, wo ihr voneinander auch könnt profitieren könnt. Und das habe ich mega spannend gefunden.
Also vielleicht, wir haben von den Schwiegereltern können ein Haus kaufen und das ist so ein 0815 Einfamilienhäuschen. In einem 0815 Einfamilienhäuschen-Quartier. Und ich liebe nicht 0815 zu sein, oder? Und wir haben schon immer auf dem Herz gehabt, eigentlich eine Gemeinschaft zu wohnen. So, eigentlich mit den Leuten zusammen zu wohnen, die vielleicht nicht so auf der Sonnenseite vom Leben sind oder vielleicht nicht so Familie gehabt haben. Und da haben wir so überlegt, wie kommen wir das in dem 0815 Einfamilienhäuschen? Und da haben wir gemerkt, dass die Ausbauziffern, dass es noch möglich ist, aufzustocken. Und dann haben wir dort aufgestockt und jetzt haben wir oben noch 3 Zimmer mit einem Bad und 3 Leute wohnen noch mit unserer Familie zusammen.
Voll gut. Ja, und jetzt eigentlich von der Zeit jetzt, wo du in dieser offenen Gemeinschaft auch lebst und deiner Zeit als Jugendlicher und Kindheit, ist enorm viel passiert. Also der eingeschlagene Weg hat eigentlich extrem viel auch Tiefpunkte und Durchstrecken vorgebracht in deinem Leben und über Jahre hast du mit Drogenabhängigkeit zu kämpfen gehabt und hast mehrere Entzüge gemacht. Du bist eigentlich von deinem Leben so richtig durchgeschüttelt worden, könnte man auch sagen.
Genau, ich und mein Umfeld sehr wahrscheinlich.
Dich und dein Umfeld hat es durchgeschüttelt. Ja. Und jetzt hockst du da, wir dürfen mit dir da den Morgen gestalten und unterwegs sein. Kannst du eine Jahreszahl nennen oder einen Zeitpunkt, seit wann dass du frei von Drogenabhängigkeit geworden bist, clean geworden bist?
Also für mich war ein wichtiger Moment mit 26. Dort bin ich wirklich habe ich einen Schritt gemacht in eine Drogenfreiheit, wo dort angefangen hat. Es hat zwischendurch noch einen kurzen Absturz gegeben von etwa 3-4 Jahren. Und seit 2011/12 würde ich sagen, bin ich total frei, ja, von Drogen.
Ja, hey, mega schön. Und eigentlich, wenn wir das so hören, einen grossen Teil von deinem Leben hast du auch im Drogenkonsum oder in einer Drogenabhängigkeit durchgemacht oder gelebt. Nimm uns doch mal mit am Anfang. So, wir haben da noch ein Bild.
Was ist das Bild?
Nimm uns mal mit so in deine Jugend, vielleicht gerade zu der 14-, 15-jährigen Reto. Was war dem wichtig gewesen? Was waren so seine Hobbys gewesen? Wer und wie war der 14-, 15-jährige Reto damals gewesen?
Ich muss jetzt gerade überlegen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber ich muss vielleicht, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, mein Vater hat in der SR Technik gearbeitet und meine Mutter hat das mega Herz für Kinder. Ich habe noch einen zweiten ein zweites Geschwister, mein Bruder, wir sind das zweite gewesen, und es ist eigentlich so von außen gesehen, ist es einfach eine normale Familie gewesen. Oder mein Vater ist jeden Tag gearbeitet, hat die Familie versorgt und meine Mutter hat mega geschaut, dass es uns gut geht, im Haus geschaut, also der Wohnung. Sie hat einfach geschaut, dass so die Atmosphäre gut ist. Und sie ist dann aber auch gearbeitet als im Restaurant. Genau, wir sind in einer Siedlung aufgewachsen, Regensdorf, Adliken, das ist so eine Gönnerbauten-Siedlung, wo mega viele Leute miteinander zusammenwohnen. Und ich habe gewusst, wenn ich beim Kollegen bin, habe ich genau gewusst, wo das WC ist, weil die Wohnung hat gleich ausgesehen wie unsere Wohnung. Und so ist es mit denen, ich glaube, es waren etwa 5000 Wohnungen gewesen, die einen hat vielleicht das Zimmer mehr gehabt. Und das hat, aber ich habe das geliebt, dort zu wohnen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe eine schlechte Kindheit gehabt. Ich habe eigentlich ein so normales bürgerliches Leben gehabt dort. Das Einzige, was noch war, in dieser Gönner-Siedlung hat es mega viele Kinder gehabt. Also wir haben Fußball gespielt mit etwa 10 Mannschaften und Turnier gemacht. Im Winter haben wir Landhockey, also so Unihockey gespielt mit den Eishockey-Stöcken. Und ich habe mich ziemlich viel draußen aufgehalten mit Freunden. Und das habe ich, also es ist ein mega gutes Erlebnis, so, wenn ich zurückdenke.
Ja, ja.
Es ist vielleicht so gewesen, meine Eltern... Mein Vater ist jetzt gestorben, ich glaube schon gerade knapp, als er pensioniert worden ist, ist er an Lungenkrebs gestorben. Meine Eltern haben immer viel Krach gehabt miteinander. Also mein Vater hat gerne Eis getrunken, das ist so, ich weiß nicht, ob ihr das da kennt, der ist noch gerne am Wochenende ein Frühschoppen. Sagt er so etwas? Ich glaube, in der heutigen Zeit... Die Jungen kennen das nicht mehr. Das gibt es vielleicht noch ein bisschen vom Land, oder? Aber der ist immer der frühe Shoppen. Und dann ist er am Morgen gegangen und dann ist er nicht heimgekommen, oder? Dann ist es irgendwie, dann haben wir gesagt, da kommen zwei heim am Nachmittag, oder? Und dann war es zwei gewesen. Meine Mutter hat schon angefangen zu scharren, oder? Die hat gesagt, wo ist jetzt der? Und so. Die hat sich natürlich gewünscht, dass der Vater der Mann daheim ist, oder? Und dann hat es eine Spannung gegeben in der Familie, oder? Und dann ist der, manchmal ist er so vielleicht um 4 Uhr heimgekommen, 2 Stunden später. Meine Mutter hat ihm schon Vorwürfe gemacht, als er reingekommen ist, oder? Zur Tür rein. Und mein Vater ist natürlich leicht betrunken, angetrunken, ist er reingekommen und das hat einen riesen Krach gegeben. Und wir als Kind, also wir sind dem total, also ich bin dem total ausgeliefert gewesen, oder? Es ist immer so, keine Geborgenheit daheim gewesen. Es ist immer, also gefühlt, das hat natürlich, das stimmt nicht zu 100%, aber für mich gefühlt, haben die immer Krach gehabt miteinander. Und meine Mutter hat, ich bin ja mega nicht viel, also meine Mutter ist ja Präsenz gewesen, die präsent gewesen daheim. Mein Vater nicht so, weil er geschafft hat und ab und zu eben noch in der Frühschoppen ist und mit Freunden hat gute Beziehung zu Freunden und ist viel mit Freunden unterwegs gewesen. Und meine Mutter hat so wie angefangen mir zu sagen, der Vater ist schlecht. Oder? Und dann, das hat wie eine Spannung gegeben. Das war schwierig für mich, ja.
Hätte ich denn das auch irgendwie dazu getrieben, auch mal in Drogen oder mit Drogen in Kontakt zu kommen? Oder wie ist der Kontakt denn gekommen, mit dem ersten Mal Drogen konsumieren? Hätte ich das irgendwie gezogen oder fasziniert?
Ich bin jetzt so, also ich glaube, letztes Mal ist mir das nicht bewusst gewesen, aber wir sind... Es hat uns ziemlich viele Kinder gehabt, wo wir miteinander gespielt haben. Und wir hatten auch so eine Clique gehabt. Ich hatte viele Freunde gehabt, oder? Und dann war das eigentlich so ein bisschen nahtlos gewesen. Mir ist dann viel auch draußen gewesen. Also ich bin im Nachhinein, und ich das dann ein bisschen analysiert, ich bin viel draußen gewesen, weil es zuhause nicht so gut war. Und ich wollte dem Konflikt ausweichen und habe mich viel mit Freunden getroffen. Also ich war viel mit in dieser Gönnersiedlung mit diesen Freunden zusammen gewesen. Und ich habe nachher im Nachhinein habe ich gemerkt, alle die Freunde, oder 80% von diesen Freunden, die haben es auch nicht so gut gehabt zuhause, oder? Und wir sind so zusammen gewesen und wir sind auch vielleicht, haben wir auch lange können draussen bleiben. Und wir haben das natürlich auch gesucht, wir wollten draussen sein. wir wollten miteinander zusammen sein und dann ist das irgendwie, hat man mal angefangen zu rauchen. Ich meine, da kommt dann mal das Rauchen und dann hast du angefangen zu rauchen, dann einfach, und dann hast du angefangen zu kiffen. Ja, das ist irgendwie so einfach, mich steht so ein bisschen mit so Sachen, ich bin mit Sachen konfrontiert worden, aber mich hat das, ich muss vielleicht auch sagen, mich hat das fasziniert. Irgendetwas in mir inne, ich hatte eine Faszination für das. Also es hat ja auch Ältere in der Schule, oder? Die in der Klasse höher waren. Und die Typen, die gekifft haben und geraucht haben, die haben mich fasziniert. Ich wollte kein 0815-Leben führen. Mich hat so die, es hat ja dann so Streber gegeben, oder? Ich weiß nicht. Das hat mich, ich wollte überhaupt kein Streber sein. Obwohl, mir hat das sehr wahrscheinlich gut, aber mir hat das wie, ich bin dort auch schon innerlich, habe ich ein Herz gehabt für das Wilde und für das Gesetzlose, für das Rebellische. Ich habe das irgendwo in mir reingekommen. Das hat mich fasziniert. Und ich glaube, darum haben mich auch die Drogen und das Rauchen, das Alkoholtrinken in dieser Pubertätzeit fasziniert. Ja.
Also da ist das wie also eine Faszination, die so in Schrittweise geht, ja. Wenn ich das richtig verstehe. Und dann auch zum Beispiel eben Kiffen davor gekommen ist, ist ja heute auch so, sagt man ja, Kiffen ist eine Einstiegsdroge oder nicht. Was denkst du dazu? Oder gibt es vielleicht auch Unterschiede zwischen damals und heute Kiffen rauchen und dann in die Drogenszene gehen?
Ich glaube, die Zeit hat sich verändert, oder? Früher war es zum Beispiel, wenn du eine Tätowierung gehabt hast, oder? Dann bist du sicher mal im Gefängnis gewesen, oder? Das hat irgendwie dafür, du bist irgendwie öppe, oder du bist ein Matros, oder das Tätowieren, das hat wieder für eine Menschengruppe gesprochen. Und heute ist, ich meine, wenn ich keine Tätowierung mehr habe, dann bin ich etwas Spezielles, oder? Heute ist so, mir hat jeder irgendwie eine Tätowierung und es sagt nichts mehr aus über eine Menschengruppe, oder? Beim Kiffen ist ja das ähnlich, oder? Ich meine, früher war es so gewesen, dass wenn ich etwas zu kiffen haben wollte, dann musste ich eigentlich den gleichen Ort gehen, das besorgen, wie es die anderen Drogen auch gegeben hat. Also ist das Kiffen noch viel mehr, also das Hasch, Grasrauchen, das war noch viel mehr gekoppelt mit den harten Drogen. Und heute ist ja das total abgekoppelt. Also das heisst, wenn du mal eins kiffst, das ist ja nicht so, also ich würde das nicht, das ist, du bist dann nicht nahe beim Heroin konsumieren, weil das so einfach abgekoppelt ist. Mhm. Bei uns war es eher eine Einstiegssorge gewesen.
Ja, weil es nahe war, ja. Auf dich nahe, ja. Zum anderen, zum Platz, wo man das dealt oder kauft.
Ja, genau.
Was ist das zu deiner Zeit gewesen?
Ja, also ich bin in Zürich aufgewachsen. Bei uns ist das hast du dort bei den Führern, ist so bei Bahnhof reingefahren, dann hat es dort Ratschmiedli, hat das geheißen, das ist so eine Strasse bei der Limit, oder? Du hast dort können Hasch kaufen. Und du hast eigentlich dort hin müssen gehen, es hat noch keine Handys gegeben, oder? Du hast nicht können einem Dealer anrufen und der ist gekommen, oder du hast irgendwo abgemacht, sondern du hast einen Ort müssen gehen. Und der Ort, der ist, also, einer von der Strasse, dort hast du die Härtdrogen bekommen. Das war eigentlich fast der gleiche Ort gewesen. Und wir sind immer als, wir sind dann eine Clique von etwa 12, 13 Leuten, die regelmässig angefangen zu kiffen haben. Und wir sind dann halt einmal in der Woche sind wir auf das Zürich reingefahren, etwa 20 Minuten von Regensdorf weg. Und dann sind wir dort Hasch gekauft. Und dann sind wir wieder heim und haben wieder eine Woche ein bisschen kiffen und es war lustig gewesen und so. Aber dann irgendwann sind wir auch wieder auf das Zürich rein und ich weiss, dass, ich weiss nicht einmal, ob ich es gewesen bin, aber jemand von unserer Clique hat gesagt, hey komm, wir gehen mal rüber schauen, was es dann gibt. Oder? Und dann haben wir gedacht, ja, ist ja nur 50 Meter weiter weg, oder? Gehen wir mal schauen. Und es war schon ein bisschen so ein Nervenkitzel gewesen, weil dort sind auch alles die Araber gewesen und so, weil es ein bisschen düstere Gestalten für uns Schweizer, oder? Weil es ist ein bisschen böse ausgesehen haben, dann sind wir dort rüber und wir haben eine gewisse harte Droge. Und dann sind wir dort rüber und ich weiss noch, dort, wir haben nicht müssen, der Platzspitz ist so ein Park, wo auch eingehakt war. Es hat nur einen Zugang gehabt. Und dann sind wir so dort angekommen. Wir mussten nicht reinlaufen, sondern wir sind dort angekommen. Und die Leute sind uns schon entgegengekommen. Heroin, Kokain, was willst du und so. Und dann weiss ich noch ganz genau, sie haben uns dort nur zum Probieren, haben die uns so Heroinpulver auf da drauf da. Und dann haben wir da können so. Nachher haben wir das erste Mal das konsumiert und ich weiss noch, als ich das erste Mal konsumiert habe, das ist absolut eingefahren, mir. Und ich habe eine absolute Wärme im Körper gehabt, eine Geborgenheit. Ich bin irgendwie angekommen. Ich habe gemerkt, ey shit, das habe ich gesucht. Ich habe das gesucht, mein ganzes Leben. Jetzt habe ich es gefunden. Und ich war sogar so überzeugt gewesen, dass ich jetzt angekommen bin von meiner Suche, dass ich es allen noch gesagt habe. Ich habe es allen meinen Kollegen gesagt, hey, ich habe etwas gefunden, hey, du, das musst du probieren, hey, das tut dir so gut und das fährt dir und du hast so eine Wärme. Hey, ich glaube, das ist der Lebenssinn. Ich habe noch so Werbung gemacht für das, weil ich so überzeugt gewesen bin. Ich habe jetzt das gefunden, was ich gesucht habe.
Ja, spannend. Hey, ja. Ich möchte gerade kurz bei diesen Wörtern stehen bleiben. Blattspitz, hast du gesagt. Für die, wo das vielleicht ist für viele wahrscheinlich ein Begriff, ist eine offene Drogenszene in Zürich gewesen, in den 80er, 90er, Anfangs 90er Jahren, wo eigentlich, ja, ich denke, Drogenabhängige aus Zürich-Umgebung und der ganzen Schweiz angelockt hat. Und wenn der dann geschlossen worden ist, ist es dann hat sich verschoben in Letten, der ist auch in Zürich und ist auch in dieser offenen Drogenszene oder Teil von dieser offenen Drogenszene gewesen. Aber du hast es in den letzten Jahren von dieser offenen Drogenszene miterlebt als Jugendlicher und dann ist dann 1995 dann der Letten auch geschlossen worden und das Ganze auch ein bisschen die Thematik umgewälzt worden und man ist es anders angegangen mit der Drogenszene. Das einfach so als auch, dass man die Begriff hat, auch harte, weiche Drogen, auch weiche ist eher wahrscheinlich Kiffen, so, und nachher harte ist dann Heroin zum Beispiel, wo dann der Übergang eben bei der offenen Drogenszene sehr nahe beieinander war, wie du das erlebt hast. Und irgendeinmal hast du ja auch dann für das Heroin müssen zahlen. Am Anfang hast du es noch gratis bekommen, hast du gesagt. Wenn du es müssen zahlen, wie hast du das angestellt?
Ja, genau, also es ist nachher so gewesen, dass natürlich der Intervall von dem Konsumieren vom Heroin, der ist immer kürzer geworden. Oder am Anfang hast du vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Wochen mal etwas genommen, oder ich. Und aber durch das, ich glaube, der Unterschied zwischen weichen Drogen und harten Drogen ist auch Suchtpotenzial von Substanzen, die harte Drogen sind, die sind viel höher. Oder du nimmst es einmal und du bist sofort abhängig. Ich meine, Alkohol kannst du jahrelang regelmäßig trinken und du bist noch nicht abhängig. Das braucht viel, bis du in eine körperliche Abhängigkeit kommst. Und bei den harten Drogen ist das geht so schnell. Oder? Und das ist dann auch relativ schnell gegangen. Am Anfang, ich weiß nicht, ich habe genau gewusst, wo meine Eltern den Tresorschlüssel haben. Oder? Sie haben den irgendwo versteckt im Elternzimmer und ich habe gewusst, wo der ist. Und meine Mutter hat Finanzen gemacht und die hat immer so ein Beigel hunderte Noten gehabt, so in dem Tresor rein. Und wenn ich mich eins rausgenommen habe, die hat es nicht so im Griff gehabt, glaube ich, nicht genau gewusst, wie viele hunderte Nötchen das da drin haben. Und das hat nicht so aufgefallen, oder? Das ist nicht. Und dann natürlich hast du dann wieder mal ein hunderte Nötchen rausgenommen. Und je mehr du. Ich habe dann immer mehr auch Geld gebraucht und irgendwann ist das aufgefallen, oder? Dann hat sie das natürlich angesprochen und hat den Tresorschlüssel irgendwo versteckt, den ich nicht mehr bekommen habe. Das ist schon mal eine Geldquelle. Versiegelt gewesen. Also ich konnte nicht mehr in den Tresor. Und ja, es ist natürlich dann so schlimm geworden, dass du alles machst. Also Drogensucht ist nachher so das ist so im Fokus inne, dass sich nur noch darum dreht, wie komme ich zum nächsten Flash, oder ich habe auch gespritzt, oder wie komme ich zum nächsten Knall. Also, das hat man gesagt, also zu der nächsten Injektion von diesen Drogen. Und dann es gibt ja dann verschiedene Möglichkeiten, wie man zu Geld kann kommen. Also für mich war eine Möglichkeit, betteln. Aber das ist jetzt noch etwas gewesen, das ist für meine Wertevorstellung, die ich dort hatte, ist das nicht so schlimm gewesen. Oder ich meine, ich konnte die Leute fragen, man hat sich erniedrigen müssen, aber ich habe das ist nicht so. Ich weiss noch, mein Bruder war eben auch drogensüchtig gewesen. Und wir haben damals so ein Spiel gemacht. Wir sind damals beim Bellevue, also es war ja kein Spiel gewesen, aber wir sind damals beim Bellevue. Also besser gesagt beim Zentral, wenn ihr Zürich ein bisschen kennt, ist es Zentral und nachher hat es unten den Limit nach bis zum Zürichsee und oben gehst du das Niederdörfli und vorne ist das Bellevue, oder? Da haben wir gesagt, komm, du gehst unten durch, ich gehe oben durch. Und nachher haben wir gebettelt, die ganze Strecke, oder? Und oben sind wir wieder zusammengekommen und dann haben wir zusammen das Geld zusammengelegt und es hat mir für 50, 60 Franken gegeben. Je nachdem, wie nach der Zeit ist eh besser gelaufen. Dort hat es viel mehr gegeben. Und, aber es hat dann auch ja nicht gelangt. Ich konnte nicht immer können betteln. Das eine war auch, ich habe, letztes Mal ist es noch so gewesen, dass man hat können Pfandharassen zurückgeben. Das hat es so Pfandharassen gegeben. Du hast können, der Harass hat, glaube ich, 5 Franken gegeben, das weiss ich noch. Und dann haben noch Depot 50 Rappen, glaube ich, von Flaschen, oder? Und wenn du so da einen hast können, 2 Harassen, oder manchmal sogar 3 Harassen nehmen, und da, dann sind das 6 Harassen gewesen, und dann hast du die irgendwo im Korb zurückgegeben. Und dann hat es so auch etwa 40 Franken gegeben. Und ich habe immer geschaut, wo hat es Harassen, oder? Manchmal tun ja die Leute Harassen rausstellen, dass sie den Getränkehändler holen können. Und ich habe überall geschaut, immer geschaut, wo hat es Harassen zum Zucken. Mhm. Genau, oder Ladendiebstahl und dann Zigarettenstangen verkauft. Also es hat mir wirklich mega viele Möglichkeiten gegeben, zum Alkohol. Ja.
Eine Zeit lang hast du auch noch eine Lehre gemacht, als Elektriker. Auch zu dieser
ich habe dann angefangen Heroin zu konsumieren und ich habe eine Lehre angefangen als Elektriker. Bin dann aber nach 1,5 Jahren habe ich dann die abgebrochen. Ja.
Da ist die Geldquelle auch versiegt dort, oder?
Obwohl, als Elektriker, da kommst du so wenig Lohn über in der Lehre, da kannst du das lange nicht weiter. Ich glaube, 350 Franken hat es gegeben im ersten Lehrjahr.
Was hat der Drogenkonsum denn für Auswirkungen gehabt, eben gerade auf eine Lehre, vielleicht auch auf deine Familie, auf dein Umfeld, wo du gemerkt hast, oder vielleicht im Nachhinein jetzt merkst, da hat es Wege eingeschlagen, oder habe ich Wege eingeschlagen, da hat der Drogenkonsum sehr viel geprägt von meinem damaligen Leben.
Ja, genau. Also ich bin dort in die Lehre gegangen und die haben nachher gewusst, dass ich Drogen nehme. Die haben mich sogar einen 14-tägigen Entzug machen. Und das war mein erster Entzug gewesen, in der Bläsemühle. Das war irgendwie von dem Sozialwerk Pfarrer 7 aus gewesen. Wir haben noch keine Tabletten bekommen. Wir haben dort so Batter gemacht, so Entspannungsbatter, Tee getrunken und so eigentlich so einen körperlichen Entzug durchgemacht. Und ich bin dort hin, eben genau in der ersten Lehre, und die haben mir die Möglichkeit gegeben, einen Entzug zu machen und nachher wieder einzusteigen in die Lehre. Und der Entzug ist 2 Wochen gegangen und ich dachte, ja, ich schaffe das. Ich dachte, der Entzug geht über 3-4 Tage, oder? Da fühlt man sich so grippig, eine starke Grippe, so ein bisschen Fieber, heiß, kalt, Bauchkrämpf, die Beine machen weh, unruhig, so also 3 Tage nicht können schlafen, also eine komprimierte Zeit, wo es dir schlecht geht und nachher geht es dir wieder besser. Der Körper hat das ziemlich schnell, wenn du nur heroinsüchtig bist, geht es ziemlich schnell wieder gut. Und dann habe ich gedacht, ich mache das 3 Tage und nachher bin ich frei. Oder nachher gehe ich wieder arbeiten und nachher schaffe ich es. Und nachher ist mir dort mega eingefahren und nach etwa 3 Tagen hört das ja auf. und nachher ist es mir besser gegangen, hey, aber nachher habe ich auf einmal gemerkt, hey, ich habe so eine Stimme. Also es war nicht eine akustische Stimme gewesen, aber ich habe so etwas wie gehabt, wo mir sagt, geh Heroin, nimm Heroin. Es ist so, in der Gassensprache sagt man so das Reissen, oder? Du hast wie ein Reissen, es zieht dich. Obwohl das der Körper kein Verlangen hat, oder? Nicht irgendwie körperliche Symptome, es reißt dich wieder zum Heroin. Das, hey, und wo mir das bewusst wurde, ist, hey, ich hatte so eine Stimme, wo mir so, ich habe gedacht, shit, jetzt bin ich verloren. Es ist mir so eingefahren, ich dachte, hey, krass, das ist das Schlimme. Nicht der körperliche Entzug, sondern das Reissen im Kopf hinein, wieder müssen Heroin zu nehmen. Und dann ist für mich eine Welt zusammengekehrt. Dann habe ich gedacht, hey, jetzt bin ich süchtig. Ich war irgendwie 17, 18 gewesen. Jetzt habe ich keine Chance mehr. Jetzt bin ich verloren. Das ist so, jetzt bin ich etwas auf den Leim gegangen, oder, wo ich zuerst so überzeugt war, von dem gefunden, was ich gesucht habe. Und ich gemerkt, shit, das ist nur Lug und Tug. Jetzt bin ich etwas auf den Leim gegangen. Ich komme da nicht mehr raus. Ich bin verloren gewesen. Also das war so ein Gefühl gewesen nach dem ersten Entzug. Und ich wusste, shit, jetzt ist vorbei. Und das ist schon mit 17, ich meine, das Leben hast du noch vor dir. Ich war 17 dort. Ja.
Hast du in diesem Zeitpunkt Rückhalt gehabt von Familie, vom Umfeld?
Meine Mutter hat natürlich gemerkt, oder, dass ich heroinabhängig bin. Mein Vater hat das auch gemerkt und mein Bruder auch. Genau, da bin ich in so einer betreuten Wohnung gewesen, wo man hat können Heroin und Kokain konsumieren. Das ist so ein Ergebnis von so Institutionen. Ich bin dort einfach, ja. Meine Eltern haben ja gemerkt, dass ich Heroin konsumiere. Und für sie war das Schlimmste gewesen, oder? Also für meine Mutter ist noch mehr, sie war dort wie aktiv gewesen. Sie wollte, dass wir rauskommen. Und mein Vater hat das eher passiv gemacht. Für ihn war es auch schlimm gewesen, aber er hat sich dann eher zurückgezogen. Und meine Mutter hat, ich weiss nicht, da hat sie irgendwie einer Heilerin angerufen und wir haben so ich weiß nicht, so Tröpfchen müssen nehmen, weil sie das Gefühl hatte, das macht uns frei. Und sie hat überall gesucht. Oder? Sie hat wie, sie war wie in einer Ohnmacht und hat überall Halt gesucht und eine Möglichkeit, dass wir aus diesen Drogen rauskommen. Und dann ist eben etwas Interessantes passiert. Irgendein ist sie ruhig geworden, weil sie hat mich auch immer verfolgt. Oder? Sie ist immer uns gesucht. Sie war gestresst gewesen, sie hat immer wissen, was wir machen. Sie war richtig penetrant gewesen. Und ich weiß ja nicht, als pubertierender Junge, oder, das stresst dich. Das Schlimmste, wenn du eine Mutter hast, die dich immer verfolgt. Oder? Und ich ja. Und dann ist aber etwas passiert, dann ist auf einmal hat sie Frieden bekommen und sie war nicht mehr so penetrant gewesen und sie hat eigentlich Ruhe gehabt in dem Schlimmen rein. Also, sie hat schon nicht immer nur Ruhe gehabt, aber sie hat wie spürbar hat sie wie Ruhe gehabt und Frieden bekommen. Da habe ich gedacht, das ist interessant. Was hat jetzt auch die gefunden? Habe ich so für mich gedacht.
Hast du nachgefragt?
Ja, ich habe natürlich das mitbekommen. Sie ist, sie hat irgendwie den Glauben gefunden. Sie hat irgendwie die Last können Jesus abgeben. Sie ist irgendwie, sie hat ihr jemand von dem Jesus erzählt. Und sie ist zum Glauben gekommen. Und hat dann einfach angefangen zu beten für uns. Und die hat wirklich, ich weiß nicht, wie viel Mal sie gebetet hat für uns. Ich glaube, das war das Einzige noch, was sie machen konnte. Sie hat einfach gebetet für uns, dass wir zum Glauben finden. Und dass es uns gut geht. Und die hat das gemacht. Und das hat ihr geholfen, auch Frieden überzukommen und das irgendwo abzugeben, wo sie gewusst hat, es ist gut aufgehoben. Ja, es, genau das hat uns nachher bewegt. Ja. Wir sind überhaupt nicht gläubig aufgewachsen. Ich habe mit dem Glauben überhaupt nichts im Hut gehabt. Wir sind in die Religionsklasse gegangen. Wir haben die Geschichte dann schon irgendwie gehört. Aber ich meine, der Glaube, ich meine, das ist mir so. Ich habe es so langweilig. Also, ich habe es irgendwie langweilig gefunden. Und ich habe nachher durch das, dass ich ja kriminell war, habe ich Jugendmaßnahmen bekommen. Also mein Dossier bei der Jugendanwaltschaft ist immer grösser geworden, oder? Und du bist jugendlich und irgendwann kommt die Justiz, die Jugendanwaltschaft und sagt, hey, so kann es nicht mehr weitergehen. wir müssen etwas machen, wir müssen dich versorgen, wir müssen... Und dann hatte ich die Möglichkeit, gehabt, entweder in eine Arbeitserziehungsanstalt oder in eine erlebnispädagogische Therapie zu gehen. Und eine erlebnispädagogische Therapie, die ist irgendwie 6 Monate gegangen, man ist ins Ausland und ich dachte, ey, das mache ich. Und eine Arbeitserziehungsanstalt ist irgendwie 3-4 Jahre gegangen, oder? Und du bist stationär. Ich dachte, nein, das mache ich überhaupt nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt ein kleiner Übel, habe ich mich dort angemeldet, aber du hast müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass du müssen eintreten, weil du bist ja nachher ins Ausland. Also, und du hast müssen entzogen dort hingehen, du hast müssen einen Entzug gemacht haben. Und ich habe mich angemeldet für einen Entzug und ich bin dann nach 3 Tagen davor gelaufen. Und der Zeitpunkt zum Eintreten, der war nicht mehr möglich gewesen. Alle anderen Entzugstationen haben mich nicht mehr genommen. Oder ich konnte nie mehr einen Entzug machen und es ist fast nicht mehr möglich gewesen, um in die Therapie zu gehen. Und dann hat mein Onkel sich bereit erklärt, mich aufzunehmen für die 10 Tage. Und dann war es so, gewesen, dass mein Onkel ist gläubig war, der hat an Jesus geglaubt, die ganze Familie. Und ich dachte, ja, es hat mich irgendwie ein bisschen gestresst, dort raufzugehen, ich weiss es noch. Ich meine, also meine Tante hat einen Rock, die hat ein bisschen so klitschemässig ausgesehen, einen Rock, oder? Lange Haare. Und sie hat keinen Fernseher gehabt. Muss man vielleicht, ja, ich meine, ich hatte einen Fernseher im Zimmer gehabt. Ich weiß, das war für mich langweilig gewesen und überall sind die Bibelverse, überall in der Wohnung hat es die Bibelverse aufgehängt. Sind aufgehängt gewesen, die mich überhaupt nicht angesprochen haben. Und ich glaube, ich bin die auch schon ab und zu besucht. Und am Mittag haben die mich Nachrichten gehört aus dem Radio. Um 12:30. Das weiss ich noch. Das sind so die einzigen Medien gewesen, die es konsumiert haben. Und trotzdem habe ich gewusst, wenn ich dort reingehe, ich bin ja auch die ab und zu besuchen, dort innen, in dieser Wohnung, war so etwas von einem Frieden gewesen. Neben allem Bitteren, was mich langweilig gedunkt hat, war ein übernatürlicher Frieden in dieser Wohnung. Und ich habe dann gesagt, hey, okay, ich wage es, ich komme 10 Tage zu Ihnen. Ich bin 10 Tage dann zu Ihnen. Und dann ist eben etwas passiert, was mein Leben sehr wahrscheinlich verändert hat. Dann ist er, glaube ich, nach etwa 2 Tagen ist er gekommen und dann haben die dort den Jesus-Film gezeigt, in der Gemeinde, wo er war. Ich glaube, er war schon noch. Und dann hat er gesagt, Reto, willst du dort mitkommen? Und dann dachte ich, hey, ja, hauptsächlich ein Film. ist gleich, ja, vielleicht muss man, ja. Weil, gell, wenn du auf einem Entzug bist, dann musst du wie schauen, dass du dich kannst ablenken kannst. Und so einem Film oder irgendetwas konsumieren, wo vielleicht nicht so schlimm ist für deinen Körper, wie in einem Film schauen, das hat dich abgelenkt von den Entzugssymptomen. Und dann dachte ich, ja komm, auch wenn es nur der Jesus-Film ist, ich gehe den schauen. Dann bin ich schauen. Und dann hat mich aber der Jesus fasziniert. Ich meine, ich war in einer Lebenssituation, wo ich gemerkt habe, ich kann das reissen, ich habe keine Aussicht gehabt, ich habe das Gefühl, ich bin etwas auf den Leim gegangen, wo ich nicht mehr rauskomme. Und dann bin ich an den Jesus-Film gegangen und der Jesus hat mir Hoffnung gegeben, weil der ist so gezeigt worden, dass er mega liebevoll und barmherzig war mit den Leuten, die Not hatten. Ich hatte Not. Und die Leute, die gemeint haben, sie seien die Chefin, oder? Zu denen ist er, also die hat sehr zurechtgewiesen, oder? Und das hat mich angesprochen. Und am Schluss vom Film hat jemand ein Gebet gebetet und dann hat man können anbeten und ich habe ja nichts zu verlieren gehabt. Ich war mit 17, 18 in so einem Ort gewesen, wo ich eigentlich gedacht habe, komm, hey Jesus, also wenn es dich gibt, dann komm in mein Herz hinein und zeig mir, dass es dich gibt. Das war so mein Gebet am Schluss. Und dann ist etwas Interessantes passiert. Ich hätte ja einen Entzug machen dort, so einen Heroinentzug. Und am anderen Tag, ich hatte keine Entzugssymptome gehabt. Und das Gefühl von dieser Geborgenheit, die ich vom Heroin hatte, das habe ich nachher einfach dort gehabt. Ich habe so etwas von einem Frieden in meinem Herz, in meinem Bauch. Ich bin so etwas von erfüllt gewesen. Und dann habe ich aber gleich immer wieder so überlegt, was mache ich jetzt, oder? Gehe ich jetzt wieder auf Gas, oder? Du bist gleich auch ein bisschen im Fighter gewesen, oder ich gehe jetzt in die Therapie und lebe so ein Leben, dass ich vielleicht gleich ab und zu mal konsumiere, aber mich sozial integriere. Das war so meine Frage gewesen, dort in dem Entzug. Neben dem, dass ich Jesus irgendwie gespürt habe. Und wo ich mir so den Lebensweg, das ist der eine Weg gewesen, und das ist der andere Weg gewesen, oder? Habe ich mir so überlegt. Und dann ist etwas mega Krasses passiert. Dann ist mir so Jesus in der Silhouette, so zwischen diesen Wegen, ist mir Jesus erschienen, so. Habe nicht ganz klar gesehen. Und ein totaler Frieden ist in mich hineingekommen. Und ich wusste, okay, krass, der Weg ist nicht gut für mich. Der Weg ist nicht gut für mich. Es gibt nur einen Weg und das ist mit Jesus. Und das ist mir dort mit 17, 18, ist das ein Erlebnis gewesen, wo Jesus eigentlich an meinem Herz angeklopft hat, wo ich nicht mehr vergessen habe.
Das ist das der Punkt gewesen, wo du sagst, hey, und da habe ich mich entschieden, auch einen Weg mit Jesus zu gehen.
Ich bin dann nachher in die erlebnispädagogische Therapie total begeistert von dem Erlebnis, oder? Und habe das allen erzählt, aber die sind alle nicht gläubig gewesen. Das ist so, die haben das alle, also die haben mich belächelt und irgendwie auch gesagt, das kann nicht sein, oder? Und ich bin immer leiser geworden und ich habe wie kein Umfeld gehabt, wo mich dort gestützt hat oder ermutigt hat, auf dem Weg weiterzugehen. Mhm. Und das ist wie ein Hintergrund gekommen. Mhm. Und ich habe die Therapie gemacht. Nach einem halben Jahr hatte ich eine Ferienwohnung gehabt mit einem, der dort auch die Therapie gemacht hat. Da hat man das noch nicht so gewusst, dass man vielleicht nach einem halben Jahr noch nicht ganz so frei ist. Und wir sind wieder total abgestürzt in dieser Ferienwohnung zu Lenk. Ich weiss noch, ich konnte die Lehre noch mal weitermachen. Aber es ist keine 3 Monate gegangen nach der Therapie, bin ich wieder erlitten gewesen, total abgestürzt. Und es ist eigentlich noch schlimmer gewesen wie vorher.
Und weißt du jetzt, kannst du etwas sagen, warum dass die Therapie eben nicht gefruchtet haben oder was dir gefällt hat, um wirklich dem Drogenkonsum auch definitiv abzusagen?
Ich glaube, ich bin nachher noch in so ein Wohnheim. Ich habe nachher nochmal, die Massnahme ist bis 21 gegangen und ich bin dann nachher noch in ein Heim müssen. Und mir hat immer gewusst, oder ich habe immer gewusst, was gefehlt hat. Es hat irgendwie die Geborgenheit gefehlt, vielleicht die Vaterliebe von meinem Vater, der hat mich distanziert. Mir hat immer herausgefunden, den Mangel hat man immer können bezeichnen, beziffern. Aber ich habe irgendwie keine Lösung gehabt. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
Ich möchte gerade noch einen Schlaufen machen und auf etwas draufkommen, was du im Vorfeld auch gesagt hast, eine Suchtspirale, wo du gesagt hast, es gibt so wie eine Suchtspirale von auf dem Weg zur Abhängigkeit. Da möchte ich dich fragen, was hat es mit dieser Suchtspirale auf sich?
Ja, genau. Ich glaube, ich meine, in meiner Geschichte, ich glaube, vielleicht die meisten haben ja nicht eine Begegnung mit so harten Drogen, oder? Aber ich glaube, die Suchtspirale, die kannst du auf alles anwenden. Und die fängt an mit dem, es gibt so Begriff, oder es gibt 4 Begriffe. Das eine ist Genuss, oder? Und ich glaube, mit dem fängt es an. Jetzt bei der Härtedroge ist das noch die Frage, ob es dort überhaupt mit Genuss anfängt, oder? Oder ob es etwas. Aber es fängt eigentlich immer an mit Genuss. Also ein Bier am Abend, oder? Dass es Genuss ist, oder? Trinkst du es, oder? Trinkst du ein Glas Wein und das ist ein Genuss, oder? Und der nächste Schritt, der tönt eigentlich mega krass, aber der ist ja ziemlich nahe, das ist der Missbrauch. Also zuerst ist der Genuss und nachher kommt schon der Missbrauch. Oder? Also zum Beispiel, du hast einen schweren Tag gehabt, oder? Und du bist vielleicht ein bisschen ausgepowert und am Abend gehst du heim und trinkst ein Bier zum Abfahren. Oder? Das ist eben schon Missbrauch. Dann missbrauchst du den Alkohol schon, um etwas zu erreichen. Oder? Es klingt zwar krass, Missbrauch, aber das passiert relativ schnell und ist auch noch nicht so schlimm. Oder? Und aber Und der nächste Schritt, ich meine, das kannst du bei allem, ich meine, Zigaretten, das kannst du beim Handy, ich meine, heute haben wir so die Game, die Jungen gamen ja, das ist vielleicht auch zuerst Genuss und nachher ist es ein Missbrauch, weil es langweilig ist. Also, letztens war es eben noch lustig, ich bin mit den Kindern, oder? Bin ich im Auto rein gewesen, und nachher rufen sie, Papi, darf ich es Natel? Uns ist langweilig. Und ich dachte, okay, ah, krass, sie brauchen schon das Natel jetzt, dass ihre Langweiligkeit gestillt wird, oder? Ist schon Missbrauch und nachher wird es gewöhnlich, dann gewöhnst du dich dran, oder? Und nachher ist es eine Sucht. Und dann wird es eine Sucht, dann wirst du abhängig. Und die Sache ist, ich glaube, in den oberen drei, also zwischen Gewöhnung und Missbrauch, da kannst du wie selber. Da kannst du wie selber noch raus. Aber wenn, je weiter runter, dass du gehst in dieser Spirale, Gewöhnung und Sucht wird es schon schwieriger. Und je nach Substanz, oder je nach, es muss ja nicht eine Substanz sein, je nachdem, wie schwierig ist es, dass es rauszukommen, wird es dann, kommst du fast nicht mehr raus alleine. Da brauchst du eben Hilfe. Und bei den Drogen geht es ja, da macht es gerade zack, und dann bist du gerade in der Sucht. Also es geht mega schnell, oder? Und dann brauchst du eigentlich Hilfe. Du kommst nicht mehr alleine raus. So.
Ja. Und in dem Sinne, hast du jetzt vorher auch gesagt, oder? Du bist voll gewesen. In dem nicht mehr können, allein rauszukommen und auf dieser Suche nach Freiheit, eben nachher auch die Station bei deinem Onkel, bei deiner Tante, nachher in Lenk mit der Lehre fertig machen. Mhm. Nachher bist du auf Zürich wieder gegangen. Wie ist es denn weitergegangen? Was ist dort passiert?
Genau, es ist noch, also es gibt so eine Bibelstelle, wo es heisst, hey, wenn du, ich weiß gar nicht, wo die steht, aber das müsstest du als Theologe, könntest du mir sicher sagen. Nein. Also wenn du dein Leben aufräumst, oder? Es ist so im Sinn so. Und du füllst es nicht mit etwas Neuem, oder? Und der Platz bleibt leer. Dann kommt es irgendwie siebenmal schlimmer. Oder? Es gibt so eine, stimmt, oder? Und das ist nachher mir passiert. Oder ich bin nachher bin ich eigentlich frei gewesen, oder? Und ich habe den Platz nicht gefüllt. Weil ich bin in so eine, ich bin wie nicht, es haben mir wie es haben die Leute wie nicht gesagt, hey, füll das mit dem Heiligen Geist, füll das mit dem Glauben. Und ich habe das nicht gefüllt und nachher bin ich wieder auf Zürich und dann bin ich total abgestürzt. Also dann war es so gewesen, ich habe Heroin, Kokain konsumiert, ich bin die ganze Nacht umhergeirrt durch der Langstrasse auf der Suche nach dem nächsten Schuss. Ich habe Herzklappenentzündung bekommen, das heisst Endokarditis für die, die Ärzte sind oder Krankenschwester. Es ist ein Loch in der Herzklappe von den Bakterien, die sich festfressen. 3 Monate im Spital gewesen, fast gestorben. Hepatitis C, einfach wirklich fast, ja, genau. Und dann ist 2000, und dann ist, wo ich dort wirklich fast, und ich habe schon immer wieder angefangen, Bibel zu lesen, wo es mir wirklich so schlecht gegangen ist. Und das hat mir wieder eine Hoffnung gegeben und eine Perspektive für eine kurze Zeit. Und dann habe ich immer wieder angefangen zu konsumieren. Das war immer auch ein bisschen so ein Muster gewesen. Ich habe gewusst, das Wort Gott, der gibt mir Leben. Aber ich konnte es nicht durchziehen. Und dann ist ja, mein Bruder ist auch drogensüchtig gewesen. Der ist, wir haben dann nämlich zusammen eben konsumiert, auf der Gas gelebt. Und dann ist er vor mir, hat er bewusst eine christliche Therapie gewählt in Bern. Und irgendwie konnte ich ihn dann besuchen, nach 3 Monaten, mit meiner Mutter zusammen. Und ich hatte noch Methadon, ich bin noch drauf gewesen. Dann bin ich ihn besuchen. Und dann hat mich das so begeistert. Ich habe ihn gesehen, der hatte so ein Feuer in den Augen gehabt. Und ich weiß, hey, krass, das hat mich so, ich dachte, ich würde das auch. Und nach dem Schluss hat er gesagt, komm, wir beten noch miteinander. Also, so wie man es auch macht, gell? Nein, aber es ist ja gut, oder, dass man Gott um Hilfe bittet. Oder? Das ist ja, er sagt ja, alle, die mühselig und beladen sind, sollen zu ihm kommen. Er gibt uns Kraft. Und dann haben wir gebetet, oder er hat vor allem gebetet. Hey, und der hat so ein Feuer gehabt beim Beten. Das war wie eine Challenge gewesen, das war wie gewechselt gewesen. Und hey, ich habe gedacht, als ich dann heimgefahren bin, habe ich gedacht, hey, das ist jetzt eine Therapie, die für mich Sinn macht. Hey, ich versuche es nochmal. Ich muss nochmal eine Therapie machen. Ich muss nochmal ganz bewusst eine christliche Therapie wählen, wo mir auch hilft, den Glauben zu leben. Weil ich habe ja schon eine Begegnung gehabt mit Jesus und ich habe gewusst, Jesus gibt es und ich habe gewusst, Jesus ist der Weg für mich. Und ich habe dann mich geschaut, in der Schweiz hat es nicht so viele christliche Therapien gegeben. Und bei der einen Therapie hast du sogar ab dem ersten Tag müssen aufhören zu rauchen. Und das ist für mich nicht, das kann ich überhaupt nicht. Also die Therapie, die habe ich gerade alle abgehökelt. Und dann hat es noch eine gegeben, die nicht so krass war. Wo auch irgendwo in einem Wohnquartier angesiedelt ist. Und das ist der Neuhof, heutzutage Novizonte. Und dann habe ich mich dort gemeldet. Das ist in Emmenbrück, in der Zentralschweiz. Und dann bin ich dann dort in die Therapie, genau. Ja.
Mega spannend, weil Novizonte ist ein Begriff da in der Schweiz. Auch bei uns hier in Obwalden. Und wir haben heute sogar jemanden da, der dich da zumal auch begleitet hat, wo Sozialpädagoge war und heute auch Geschäftsleiter vom Novizonte, der Josi Halter. Und Josi, darf ich dich kurz führen bitten, weil ich hätte da die ein oder andere Frage an dich. Der Reto, also du kennst den Reto schon ein Zeitchen, oder ihr kennt euch schon, heute Morgen schon über FCZ, also beide FCZ-Fans, das sind auch...
Nein, ich komme einfach von Zürich.
Okay, Zürich und FCZ, Entschuldigung, ich nehme das zurück. Ja, Josi, der Reto hat schon etwas gesagt über das Novizonte, sag uns doch kurz, was und als was muss man sich das Novizonte vorstellen?
Also das Novizonte, das ist ein Sozialwerk, gegründet wurde von Martin Schelker, der sehr bekannt ist im Raum Luzern und ein bisschen darüber hinaus, ein Pionier mit einem riesigen sozialen Herz, zusammen mit seiner Frau Doris. Novizonte, Sozialwerk, bedeutet, vorher ist es die therapeutische Gemeinschaft gewesen, wo der Reto hergegangen ist, damals vor 22 Jahre. Ich bin vor 22 Jahren dort als Sozialpädagog habe ich dort gearbeitet. Dort haben wir uns kennengelernt. Das war das Haus gewesen. Und dann hat sich das aber weiterentwickelt. Und heute haben wir neben der therapeutischen Gemeinschaft, die immer noch in Emmenbrück ist, Geschäftsstelle ist oben dran, im gleichen Haus, haben wir noch 3 weitere Betriebe. Die sind aber alle angesiedelt im Bereich für Menschen mit Behinderung. Das ist Novizonte. Ist ein Verein, kann nicht Vereinsmitglied werden, also wir sind eine Stiftung, sondern wir sind eigentlich ein Verein und angelehnt an den Kanton Luzern. Der Kanton tut uns finanziell unterstützen.
Und wir haben heute ganz viele Möglichkeiten von Therapien. Warum braucht es heute so eine christliche Suchttherapie?
Ja. Ich müsste eigentlich, der Renato, komm mal schnell führen. Ich finde das super. Der Renato, das ist der Renato Caputo. Renato Salvatore Caputo. Er ist der Betriebsleiter von der therapeutischen Gemeinschaft. Und wir arbeiten zusammen, wir sind miteinander, im Team eben noch miteinander. Und ich finde das super, dass ihr und auch der Messi heute Morgen gekommen sind. Hey, go, go. Und warum braucht es christlich? Das kannst du vielleicht besser erklären, weil du kennst das sehr, sehr gut. Ja? Das ist natürlich ad hoc jetzt, gell?
Das ist jetzt, ja, genau. Ist ad hoc. Ziemlich ad hoc und dann noch mit dem breiten St. Galler Dialekt. Guten Morgen miteinander. Also ich glaube, der Reto könnte sicher auch noch sich dazu etwas sagen, weil ich glaube, dort mal ist das noch ein bisschen anders gelaufen in so einer christlichen Therapie, wie man sich das vorstellt, mit anderen Regeln und Vorgehensweisen. Ich glaube, heute ist es ein wichtiger Punkt in der Gesellschaft, mit anderen Werten Menschen zu begegnen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich bewährt und auch durchzieht. Ob wir jetzt die Regeln immer noch gleich streng oder weniger streng haben, ist nicht das, was jetzt für uns zählt, aber dass die Werte an die Menschen gelangen, die zu uns kommen und die auch dürfen merken, da funktioniert etwas anders. Und ich glaube, das schaffen wir heute noch, dass die Menschen merken, da funktioniert etwas anders, da passiert etwas anders, da werde ich nicht verurteilt für was ich gemacht habe. Und da werde ich nicht bemängelt und da werde ich nicht wieder das gleiche Horn hineingeschossen, sondern ich habe eine Chance. Und da habe ich Menschen, die mich begleiten da drin. Ja. Ich glaube, wertsetzen ist immer noch, glaube so das Herz, das wir haben und die Wert für die Leute zu setzen, die zu uns kommen und investieren zu können in die Leben. Ich glaube, sonst darfst du noch ergänzen. Super.
Genau, vielleicht kann ich noch schnell sagen, ich führe ja auch als Geschäftsführer das Novizonte und mir ist einfach etwas unglaublich wichtig und wir haben gerade vorgestern Abend Personalabend gehabt und sind fast alle haben können und sind gekommen vom Personal. Wir sind fast 80 Leute gewesen an dem Abend. Und etwas ist mir einfach wichtig und ich glaube, das zählt zum Christsein. Das ist der Nächste mit Respekt und mit Würde und mit Akzeptanz zu begegnen. Das ist zentral. Und wir haben im Neuhof, also in der therapeutischen Gemeinschaft, nicht einen Haufen Bibelsprüche aufgehängt wie bei deinem Onkel. Wir schlagen auch mit der Bibel nicht links und rechts um den Kopf. Wir leben das Evangelium. Wir leben das. Und das ist das, was es ausmacht. Und es arbeiten bei uns nicht alles gläubige Leute. Wir haben auch Moslems, die bei uns arbeiten. Und andere. Aber sie wissen, wir kommen in ein christliches Haus arbeiten. Und wir weichen kein Jod von Jesus Christus in unseren Häusern. Und vielleicht zum Schluss noch, zum Sagen, das ist jetzt eine lange Antwort, gell? Wenn wir mit dem Kanton Meetings haben, dann machen wir die auch in einem Haus von uns. Dann kommen die Beamten zu uns und wir reden über Tarifen und Leistungsvereinbarungen und reden wir. Oder? Und für das stehe ich da, schließlich bin ich auch der Chef. So muss ich auch sagen, was wir machen und was das kostet. Aber jedes Mal bisher, jedes Mal sagen mir die Beamten, egal in welchem Haus das wir sind, bei euch, wenn wir zu euch kommen ins Novizonte, es ist einfach etwas anderes bei euch, was sich unterscheidet zu anderen Institutionen. Und ich bin 100% überzeugt, dass das der Geist Gottes ist, der in unseren Häusern weht. Und das spüren auch Leute, die von außen reinkommen.
Danke vielmals, Josi. Danke, Renata, für das kurzfristige Einspringen. Etwas, was bei dir, Reto, zu deiner Zeit im Novizonte auch war, ist biblische Andachten, die ihr kennt, und unter anderem auch ein Lied, das dir dazu mal nachgegangen ist. Und wir möchten das jetzt miteinander singen oder auf den Text hören. Wir werden das Video einblenden und wir sind herzlich dazu eingeladen, mit dem Lied Gott unser Lob zu geben. Du darfst mitsingen, du darfst aufstehen, sitzen bleiben, du darfst einfach ruhig sein. Auch wenn du es nicht kennst, und auf den Text hören. Genau, du bist herzlich dazu eingeladen. Immer mehr von dir. Reto, das ist ein Lied, das du von dazumal noch kennst. Wie ist es dir? Wie hast du erlebt im Novizonte in einer christlichen Therapie?
Also, man muss vielleicht sagen, das Novizonte hat sich ein bisschen verändert. Also, wo ich das erste Mal dort war, und ich meine, ich war jemand, der hat wollen, das Lied, das ist bei mir auf der Hitliste gestanden, weil wir haben das jeden Morgen haben wir eine Andacht gehabt. Das heisst, wir haben den Tag gestartet, wir haben auch das Lied gesungen. Ich weiss, der Martin ist mit der Gitarre immer mehr. Hey, wir haben so den Tag gestartet. Ich bin dort, mir ist geholfen worden. Wie kann ich beten? Wie kann ich eine Beziehung haben mit Jesus? Ich habe Inputs bekommen. Wie kann ich Jesus nachfolgen? Wie kann ich die Werte leben, Bibel lesen? Und das hat mir so gut getan. Und ich habe ja das wollen, weil ich bin ja mit dem Fokus bin ich in die Therapie. Ich bin gegangen, weil ich wollte, Jesus ähnlicher werden. Weil ich wollte so sein wie er. Ich wollte den Glauben leben. Und das ist für mich in dieser Zeit, im 2002 ist das für mich das Beste gewesen, dass ich das auch konnte. Und ein Wert, den ich gemerkt habe, wo ihr vorne über die Werte geredet habt, oder? Ein Wert, wo ein Unterschied war zwischen den anderen Institutionen, wo ich gegangen bin, ist, hey, das sind Freunde gewesen, die Therapeuten. Die sind auf der gleichen Ebene, obwohl sie natürlich über mich geredet haben in den Teamsitzungen und so. Ich meine, das ist ja ihre Aufgabe. Aber die sind irgendwo auf der gleichen Ebene gewesen. Das heisst, hey, ich weiss jetzt, ich meine, mit Martin und Doris, die kommen zu uns heim, wir essen miteinander, laden sie ein zum Essen, sie laden uns ein. Und es geht dann in eine Beziehung und es ist eine Freundschaft. Und das ist so ein Wert gewesen, wo ich gemerkt habe, wo mich total begeistert hat, weg von dem Professionellen, wo man sich abgrenzt, müsste zwar sehr wahrscheinlich auch, oder? Aber man hat das nicht so gespürt. Es war ja mega nahe gewesen. Und ich bin ja nachher nochmal abgestürzt, etwa 4 Jahre, und ich konnte nochmal gehen. Im 2011 oder 2010 war das gewesen. Ich konnte nochmal eine Kurzzeittherapie machen. Und ich meine, ich bin dort angegangen als total Versager. Ich habe es nicht gebacken, ich habe das, was sie mir beigebracht haben, nicht erfüllt. Ich bin einmal total abgestürzt und ich bin dort eigentlich mit einer Scham dort angegangen. Und ich weiss noch, als ich dort steigend raufgelaufen bin, in den Hauseingang, hey, die Teamer, die haben mich so etwas von willkommen geheißen. Es war so wie der verlorene Sohn, der irgendwo zurückgegangen ist. Die haben mich umarmt und gesagt, hey, es ist okay, du darfst noch mal kommen, es ist gut, komm noch mal. Hey, das hat mich so berührt, so die Annahme, die Geborgenheit, das Willkommen sein, obwohl das man einen Fehler gemacht hat.
Das war dann auch der letzte Entzug gewesen.
Ja, genau, der letzte
Entzug. Und was hat es denn gebraucht, gerade bei dem zweiten Entzug denn? Dass du noch einmal hast können aufstehen oder vielleicht auch dich hast aufrichten lassen, um noch einmal so einen Entzug zu machen und dann wirklich frei zu werden.
Also was es braucht hat von mir her, oder wie? Mhm. Also ich habe mich noch mal richtig überwinden müssen, dort hinzugehen. Ja. Mhm. Und ich war substitutioniert gewesen, das heisst, ich habe Methadon gehabt, das heisst, ich habe von der Apotheke eine Ersatzdroge bekommen. Und die war für mich viel schlimmer gewesen, eigentlich, wie das Heroin. Es ist zwar nicht so eingefahren, aber die Abhängigkeit, jeden Tag das zur gleichen Dosis, zur gleichen Zeit, das hat es mich so abhängig gemacht, dass ich fast nicht mehr in den Zug gegangen bin, dass ich das fast nicht geschafft habe, rauszukommen. Und ich konnte dann nochmal können. Für mich hat die Therapie ein bisschen anders ausgesehen. Mein Arbeitgeber hat mich krank geschrieben, also die Arbeit war geklärt. Die Therapie ist ja eigentlich auf 4 Säulen aufgebaut. Das eine ist die Arbeit, das soziale Umfeld, der Glaube, der Sinn und ich glaube nochmal, schon gleich. Und die eine Säule, die war klar, die Arbeit. Das soziale Umfeld hatte ich auch noch gehabt. Und ich musste eigentlich nicht mehr so viel schauen. Aber ich war jemand, der nicht so zur Ruhe gekommen ist. Ich bin hyperaktiv. Und das ist noch interessant, meine Bezugsperson, die hat eine Beziehung mit Gott, oder? Und der hat Gott gefragt, was braucht der Reto? Und dann hat er irgendwie von Gott gehört, beim Reto müssen wir ein anderes Programm fahren. Wir müssen ihm einen Tag lang aus dem Therapieprogramm nehmen und der soll einen Tag in der Woche etwas für sich selber machen. Klingt jetzt ja noch cool, oder? Aber für mich war das absoluter Horror gewesen, einen Tag in der Woche etwas mit mir selber zu machen. Ich weiss noch, am ersten Tag, als ich das hätte sollen, ich bin noch überall reden, irgendwie noch in die Küche reden, in die Schreinerei reden. Und es war irgendwie erst 11 gewesen, wo ich nachher raus. Und das ist aber für mich ein Schlüssel für mein weiteres Leben. Habe ich dort erfahren, Zeit mit mir selber, ist mega kostbar. Und muss es zwar immer noch ein bisschen lernen, aber ich merke, das ist ein Schlüssel für mein Leben. Mhm. Und ich dort beim zweiten Mal nochmal bekommen habe. Ja. Ja.
Du hast vorhin mal von dem Reissen im Kopf geredet, dass das rum war. Wie ist es mit dem weitergegangen?
Also das Reissen im Kopf ist eigentlich bei der ersten Therapie habe ich mich dann gerade sofort taufen lassen im Zollhaus, weiss ich noch. Wir sind dann regelmäßig ins Zollhaus gegangen mit der Therapie. Und dann haben sie dort eine Taufe und ich habe mich dort taufen lassen. Und eigentlich, als ich mit Jesus dort wirklich voll unterwegs war, ist das Reisen wie von einem Tag auf den anderen weg. Ich habe das nicht mehr, ich habe das auch heute nicht mehr. Ich bin dann zwar wieder abgestürzt, aber jetzt ist nachher, als ich dann den Weg wieder gegangen bin, ist das gerade wieder weg gewesen. Also das Reisen bin ich mega dankbar, das ist nicht bei jedem so. Bei mir ist das, ich habe kein Reisen auf harte Drogen. Ich muss aber sagen, dass ich immer muss schauen muss, Work-Life-Balance, sagt man heute, ist das modernes Wort, oder? Aber ich glaube, ich muss immer schauen, dass mein Leben ausgeglichen ist. Ich habe eine Tendenz zu 0 oder 100, oder? Das ist meine Persönlichkeit und die ist selbst auch eher suchtgefährdet, so eine Persönlichkeit, und ich muss lernen, mit dem also ich muss wie sagen, ich darf nicht 15 Stunden arbeiten pro Tag, oder? Weil das würde ich mega gern, oder? Von meinem Typ her. Ich muss einfach im Ausgleich leben. Und wenn der Ausgleich nicht so ist, oder wenn ich anfange zu viel zu arbeiten, dann merke ich schon, wie ich wieder eher gefördert bin, nicht zum Drogen nehmen, sondern vielleicht mal ein Bier trinken, zum Runterfahren oder so. Ich merke, ich muss wie schauen, dass ich eigentlich wie schaue auf mein Leben. Ja.
Also auch das, was dir mega wichtig ist, jetzt so zu leben, ohne Drogenkonsum, frei von Drogenabhängigkeit, dir das bewusst sein, dass eben zum einen Work-Life-Balance. Gibt es noch andere Sachen, wo du wie sagst, das ist ein Überbleibsel, vielleicht von vorher, wo du wie jetzt damit musst können umgehen, wo du frei bist, aber merkst, es hat etwas noch dich prägt, wo dich noch weiter beschäftigt.
Ich habe dazu mit Vorbereitung etwas gesagt. Also nein, ich weiß es nicht mehr.
Du hast gesagt, auch gerade Sucht gefährdet, oder? Wo bist du? Wie gehst du denn zum Beispiel mit den Sachen, die in der Suchtspirale eher so ein bisschen einfacher sind, so Alkohol?
Ja, genau. Also ich habe immer überlegt, ich habe mit Alkohol schon auch ein Problem gehabt. Meine Hauptsucht war eigentlich Heroin. Aber der Alkohol ist immer eine Begleiterscheinung, die einfach wie noch unterleitet hat. Also ich habe jeden Tag Alkohol getrunken, aber das war nicht meine Hauptproblematik. Und ich habe immer wieder das Gefühl, ja, ich kann mal ab und zu ein Bier trinken, aber es ist für mich so etwas von gefährlich. Bei mir ist zwischen dem Genuss, also ich trinke ein Bier, dass ich irgendwie runterfahren kann, und ich muss mega aufpassen, dass, obwohl ich mich jetzt entschieden habe, seit der Sommerferien trinke ich jetzt im Moment wieder keinen Alkohol mehr. Weil für mich ist es immer wieder, ich glaube eben wegen 0 oder 100, für mich ist es wie nicht so einfach, mal ein Bier trinken zum Genuss, ist für mich nicht so einfach. Mhm. Ich muss dort wie aufpassen, und eben wenn viel läuft, oder, dann passiert das mega schnell, dass ich wieder 2-3 Bier trinke zum Runterfahren. Und ich bin eingebettet in einer Familie. Ich meine, ich stürze ja nicht gerade wieder ab. Ich kann am anderen Tag wieder arbeiten und so. Das ist ja kein Problem, oder? Ich meine, es ist nicht so, dass ich nachher gerade in einem Alkoholsucht verfalle. Aber ich merke, das ist schon ein Thema, wo es mir einfacher fällt, eigentlich wie sagen, ich trinke gar nichts mehr. Weder ich probiere klein. So. Das ist, glaube ich, etwas, was ich immer, jetzt habe ich wieder gesagt, seit dem Sommer, ich trinke nichts mehr, und es geht mir eigentlich viel besser, ich bin nicht in dem Fight, und jetzt halte ich das mal so.
Ja. Und du bist jetzt wie auch angekommen in ganz unterschiedlichen Bereichen, vielleicht auch eine christliche Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern, aber auch mit der eigenen Familie. Gibt es da einen Unterschied, wo du sagst, hey, das Ankommen jetzt ist anders als das Ankommen dann, wo du vielleicht beim erste Mal Heroinkonsum gehabt hast, wo du gesagt hast, hey, ich habe es gefunden. Was ist da der Unterschied?
Ja, ich glaube, wenn ich heimkomme und obwohl das ist jetzt nicht mehr so, wo es noch kleiner gewesen sind, Kind, bist du angefahren und dann haben sie Papi gerufen, obwohl das machen sie ja jetzt noch, und dann säckeln die dir entgegen, oder? Und dann bist du der Held als Vater und das gibt, oder du hast eine Frau, die dich liebt, die dich unterstützt, du hast Freunde, die für dich da sind und es sind echte Freunde, die wollen nicht irgendwie Heroin von mir oder die wollen nicht irgendwie mit mir eins kiffen, sondern die wollen wirklich echte Freunde, echte Partnerschaften. Und das ist so für mich neben dem Glauben ein wichtiger Aspekt zum Ankommen sein. Also ich meine, für mich ist das eine riesige Gnade, dass ich eine Familie habe mit Kind. Ich glaube, das hätte ich mir nie können vorstellen, mit 18, 19, dass ich mal noch wird heiraten und ein Auto vor der Garage habe und Kind. Oder ich weiss noch, als ich die Autoprüfung gemacht habe mit 26 und ich habe dort gerade ein Geschäftsauto bekommen und ich habe am Fall, ich bin am Morgen und ich habe die Autoprüfung bestanden und ich habe am anderen Tag gerade einen Auftrag gehabt, das Altdorf für so ein Mehrfamilienhaus zu elektrifizieren. Und ich bin morgen um 3 Uhr aufgewacht, weil ich so nervös war mit dem eigenen Auto. Oder? Das war für mich ein Traum, der so weit weg war, dass ich rausgeschaut habe, ist das Auto immer noch dort. Oh, ich freue mich. Und ich bis vom 3 Uhr habe ich nicht mehr geschlafen, bis um 6 Uhr morgens, bis ich endlich dort rauffahren konnte. Und das ist, ich meine, für euch ist das selbstverständlich, aber in meiner Geschichte ist es nicht selbstverständlich, dass ich eine Frau habe, die so gut ist, dass ich ein Kind habe. Das ist für mich ein Wunder von Gott auch. Und dafür bin ich kann nichts dafür können. Ich habe nichts dazu beigetragen. Ich habe das einfach Gnade von Gott gewesen, dass er das da hat, ja. Ich bin mega dankbar.
Ja. Ja. Und was ist denn so die echte Gemeinschaft, die du sagst, in Familie? Was macht es aus, die echte Gemeinschaft können zu leben?
Also ich merke, egal wo ich bin, oder, würde ich eigentlich können echt sein können. Oder ich würde können sagen, das, was mir auf dem Herz ist. Das ist, glaube ich, für mich mega wichtig. Und jetzt, wir haben jetzt Wege mit der Familie, mit meiner Frau. Ich merke, wenn etwas in Beziehungen kommt, wo du nicht mehr darüber reden kannst, ich meine, mit der Frau, das geht voll mega schnell, oder? Dass du auf einmal einen Punkt hast, wo du ausklammerst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und dann braucht es mega wieder Überwindung, um den Punkt anzusprechen, oder? Mhm. Und ich glaube, ich würde wie, oder das hilft mir, können echt sein, oder? Also, es gibt so einen Vers, hey, bewahr um alles dein Herz, oder? Weil von dem geht Leben aus. Und für mich ist es Herz bewahren, echt sein, können das sagen, was ich auf dem Herz habe. Und das in einem inneren Kreis. Ich muss einen inneren Kreis haben, wo ich das machen kann. Dass ich zum Beispiel, wenn ich blöde Gedanken habe, dass ich dich ansprechen kann und sage, hey, ich habe jetzt doch mega blöde Gedanken und ich komme keine Verurteilung über, sondern es ist im Licht und es wird dreht und ich glaube, das hilft mir. Und ich glaube, das suche ich auch immer wieder oder bin auch immer wieder herausgefordert, das zu machen. Ja.
Ja. Inzwischen bist du ja auch Mitgründer vom Verein Windrad in Luzern, wo auf der Webseite schreibt, als ehemalige Selbstbetroffene und deren Freund sind uns Drogensüchtige wichtig. Ist das, oder nimm uns mal kurz mit, was Windrad ist. Und ist das auch so das Ankommen, die echte Gemeinschaft, die ihr dort möchtet, weitergeben an anderen Leuten?
Genau, es gibt ja das Novizonte, oder? Das ist ja, da kommen die Leute, die wollen eine Veränderung, oder? Dann kommen wir dort hin. Und das Windrad, also ich meine, wir gehen wie zu den Leuten, die noch im Seich sind, im Sumpf sind. Wir gehen dort rein, die Leute besuchen, haben auch eine regelmäßige Essensabgabestelle, die wir einmal in der Woche machen, wo sie zu uns kommen. Wir sind eingemietet in der Stadtmission Luzern und können dort so eine Essensausgabe machen. Und für mich ist als Drogensüchtige ist immer die Begegnungen, zum Beispiel
Zürich hat es den Pfarrer Sieber gegeben mit ihm, seinen Leuten. Oder so einen Mönch hat es auch gegeben, der einmal gekommen ist, ein Franziskanermönch, glaube ich. Und das war immer so für mich so ein verlängerter Arm von Gott, der irgendwie in die Szene reingekommen ist. Und das hat mir auch immer wieder Hoffnung und Perspektive gegeben. Und auch gemerkt, hey, da sind Leute, die eine mega Liebe haben und eine mega Barmherzigkeit, obwohl dass ich eigentlich überhaupt nicht liebenswürdig bin oder mit dem, was ich mache. Und aus dem heraus haben wir gemerkt, hey, wir wollen auch etwas in Luzern machen, wo wir diesen Leuten einfach die Liebe und die Barmherzigkeit wie bringen, obwohl sie es eigentlich nicht verdient haben, weil es Gnade ist. Oder? Mhm. Und sie müssen sich nicht verändern. Wir sind einfach, also so der Sauerteig. Es gibt ja so eine Stelle, dass Jesus sagt, wir sind der Sauerteig, oder? Positiv gemeint, und wir gehen und wir tun den ganzen Teig durchsäuren mit dem Evangelium. Und so sind wir eine Gruppe von Leuten, die eigentlich wie in die Gesellschaftsschicht reingehen, mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht, mit der Barmherzigkeit, und versuchen diesen Leuten irgendwie Gottes Hoffnung und Perspektive zu geben.
Mhm. Ja, voll gut. Ja, du hast auch noch ein Newsletter und eine Liste mitgebracht, die im Foyer ist, wo man sich auch eintragen kann. Wenn man gerade über das Windrad mehr will erfahren oder Mitglied werden. Also dort könnt ihr euch sehr gerne auch bedienen, draussen im Foyer nachher. Mega spannend, was ihr dort für eine Arbeit macht, mit Leuten zusammen, eben auch Gemeinschaft und mit ihnen unterwegs sein. Und vielleicht hocken wir jetzt da und haben selber mit Abhängigkeiten zu kämpfen. Oder wir haben vielleicht in unserem Umfeld Leute, die eine Abhängigkeit haben, und da möchte ich dich fragen, wie kann man gerade die echte Gemeinschaft, wie kann man ihnen begegnen, echte Gemeinschaft in unserem Leben, in unserem Alltag, in unserem Umfeld vielleicht auch fördern?
Genau, ich habe es so erlebt, als ich das zweite Mal abgestürzt bin, oder? Dann bin ich eigentlich schon eingebettet in einem christlichen sozialen Umfeld. Und das soziale Umfeld hat ja gemerkt, hey, dem geht es nicht gut, oder? Und die haben ja etwas versuchen, anfangen zu machen. Und ich habe dort eigentlich mega etwas Gutes erlebt. Ich hatte einen guten Freund gehabt, der mich total angenommen hat. Mit allem, was ich gemacht habe, hat mich geliebt über alles. Ich konnte sogar bei ihm wohnen, obwohl das ich noch konsumiert habe. Ich war total angenommen von ihm. Und ich glaube, das hat für ihn gestimmt. Er hat das können. Dann habe ich zum Beispiel jemanden gehabt, Doris und Martin. Die haben mir gesagt, weißt du was, Reto, wir haben dich lieb. Sobald du Schritt machst, sind wir für dich da. Das hat für sie gestimmt. Und das hat mir so gut getan, dass ich gewusst habe, wenn ich Schritt mache, dann sind die für mich da. Mein Bruder zum Beispiel, der ist mit der Familie zu Luzern, und der hat gesagt, weißt du was, du musst Schritt machen. Der hat wieder einen mega Druck gemacht auf mich. Aber es war gut gewesen. Es ist wie, ich habe das Gefühl gehabt, ich war so eingebettet gewesen, in so einem Ding gewesen. Und meine Mutter, oder, die ist einfach für mich da gewesen, die hat mich unterstützt, auch noch in dieser Sucht, hat natürlich sich gewünscht, dass ich frei werde, aber die hat mich so etwas von unterstützt. Und ich glaube, egal, wie du dich verhaltest, oder? Ich glaube, es muss mit dem zusammenstimmen, was du auf dem Herz hast. Oder? Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht hast du mega Barmherzigkeit für die Leute und kannst dich einfach umarmen. Oder kannst dich einfach umarmen und dann mega Hoffnung und Perspektive geben. Du hast keine Diskrepanz. Oder vielleicht merkst du, nein, ich kann mit dem nur weitergehen, wenn der Schritt macht. Oder? Dann ist das auch echt. Und ich glaube, dort müssen wir einfach diesen Leuten, oder ich liebe es, wenn, ich habe es geliebt, wenn, dass mir die Leute echt begegnet sind und gesagt haben, schau, das können wir für dich tun, das können wir nicht tun. Und das ist für mich mega wichtig gewesen, dass ich wie gewusst habe, woran das ich bin. Ja.
Ja. Im Rückblick jetzt auf dein vergangenes Leben, was wünschst du dir, wo der 14, 15-jährige Reto gewusst hätte, was würdest du ihm mitgeben aus jetziger Sicht? Oder was wünschst du vielleicht auch jungen Leuten hier, heute?
Ich glaube, für mich einfach, dass sie irgendwo können, für mich ist es, glaube ich, schwierig, ich kann nie können, eigentlich echt sein, ich kann nie können, eigentlich meine Geschichte, oder dass ich dort anfange zu kiffen habe, oder irgendwie, ich habe keinen Ort gehabt, wo ich das können sagen, ohne dass ich irgendwie verurteilt worden bin, oder ohne dass ich unter Druck gekommen bin. Ich glaube, das ist für mich schwierig gewesen, ja. Ich musste das wie müssen für mich machen. Ich habe mit den Eltern, wenn ich das dort gesagt hätte, wäre die explodiert. Oder? Und das ist, glaube ich, für mich, ja, dass man einfach wie ein Umfeld schafft. Oder ich versuche jetzt das natürlich auch mit meinen Kindern, oder? Dass ich, obwohl das ist mega schwierig, da brauchst du mega Gnade, ein Umfeld schaffen, wo sie dir vertrauen und wo sie echt sein können und das sagen, was sie beschäftigt. Ohne, dass sie besser sind oder schlechter sind, ohne, dass sie du verurteilst. Aber das geht ja mega, also wir sind ja Leute, die Menschen tun, gerade sofort schubladisieren, beurteilen, oder? Aber ich glaube, wenn man irgendwie können, die Leute, wenn man den Leuten können, ein offenes Ohr schenken, ohne gerade irgendwie schubladisieren, verurteilen. Es ist noch interessant, gell? Ich bin ja dann so Christ geworden, oder? Und du bist ja nachher so ein Highlight, oder? Das ist ja nachher so ein Highlight, wenn einer aus der Droge rauskommt und frei wird, oder? Du bist so, also du bist ja so auf dem Scheffel, ich weiß nicht. Hey, und nachher habe ich angefangen mit so, du bist ja auch ein Mann, oder? Dann willst du ja gerne auch eine Frau, oder? Und ich bin ja dort noch Single gewesen, dann habe ich angefangen mit so christlichen Frauen abmachen. Hey, und nachher ist das auf einmal deine Schwiegereltern oder so, ist das auf einmal zu nahe geworden. Ich sagte, ja, das ist schon cool, das ist einmal drogensüchtig, das ist ein cooles Zeugnis. Aber oh, nein, meine Frau, nein, also, das ist too much, oder? Und ich glaube, ich meine, ich habe dort, ich weiss noch, meine jetzige Frau, für ihre Eltern ist das mega schwierig gewesen, dass ich ihr Mann werden will. Und ich weiß noch, bei der Hochzeit hat sie noch gesagt, die Schwiegermutter, hey, für mich ist es so schwierig und es ist so schwierig, dich zu lieben, so wie du bist. Und sie hat so echt das können sagen. Und sie ist sogar nachher mega lange nicht mehr in die Gemeinde gegangen, weil alle von der Gemeinde haben gesagt, wow, so cool, hat deine Frau den Reto gefunden oder so. Und sie hat das nicht können sagen. Für sie ist das schwierig gewesen, oder sie hat das echt nicht so cool gefunden. Und jetzt, sie wohnen ja, die Schwiegereltern wohnen ja unten rein. Und hey, die hat gekämpft. Die hat gebetet. Die hat gebetet um Liebe. Für mich. Und die liebt mich jetzt über alles. Ja, gut. Und ich glaube, das ist so, ich glaube, hey, dass wir anfangen, ja, ich glaube, mit Gott unterwegs sind, das ist so etwas von cool. Ja. Und es verändert. Der Schwiegervater, ich weiss, der Schwiegervater, der ist zum Beispiel jemand, der mega bewahrend ist, oder? Der hat, ich meine, ich habe zum Beispiel so einen Laubbläser gekauft, oder? Und dann sagt er mir, nein, wir brauchen keinen Laubbläser. Und ich hatte schon mega Freude an dem Lab. Der war manchmal so überzeugt. Und ich meine, wir haben das Haus haben wir übernommen von ihm und wir machen es jetzt ein bisschen anders. Und dann ist die Tochter von ihm, eine von denen, du ist dann zu ihm und hat gesagt, hey, der Reto, der ist dann ganz anders wie du. Der hat eine ganz andere Wertevorstellung. Kannst du das handeln? Und weißt du, was er sagt? Ja, du musst halt einfach immer wieder vergeben. Bis es gut ist. Und jetzt ist es super. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Wunder, dass wir mit ihnen so nahe zusammenleben. Das ist auch ein Wunder von Gott.
Ja. Hey, danke vielmals. Es ist mega eine berührende Geschichte mit vielen Ups und Downs, wo du uns Einblick gegeben hast. Eine Geschichte, die Gott auch geschrieben hat, wo du Gott kennengelernt hast, an dir wirken gesehen hast und erlebt hast. Und auch eine Geschichte mit Menschen, die Gott dir zur Seite gestellt hat. Und ich möchte dir einfach noch das letzte Wort überlassen. Was oder welche Gedanken überwiegt, wenn du auf all das zurückschaust?
Also eben, Gell, ich habe die Geschichte sicher schon gefühlt, die 100 Mal erzählt. Ich habe sie durchlebt. Es ist jedes Mal für mich irgendwie etwas, das weit weg ist. Weil wenn du ja lebst, dann bist du ja meistens fokussiert, was nicht alles, was noch alles musst erreichen oder was alles nicht gut ist. Oder was, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Und für mich, wenn ich jetzt wieder so da sein kann und zurückschauen, ich bin einfach von Gottes Gnade. Also, wenn ich denke, hey, ich habe so einen Wunsch gehabt, so einen Traum, Autoprüfung, eine Familie mit Kind und eigentlich Gottes Gnade, dass er etwas Unmögliches, also das ist ja unmöglich gewesen, für mich etwas möglich macht, das überwiegt mir immer wieder, wenn ich die Geschichte erzähle. Ich bin jetzt wieder so berührt von ihm, seiner Gnade, und das hilft mir wieder, nicht so das Gefühl haben, das Glas ist halb leer, wir müssen noch mehr, so in der heutigen Zeit, jetzt Gott. Und es hilft mir immer wieder zurückzuschauen und zu denken, hey krass, Gott ist so gnädig.
Hey, danke vielmals, Reto, für deine Offenheit, für deine Echtheit heute Morgen, wo du einfach das Herz aufgetan hast und uns einschauen hast, in dein Leben und in deine Gedanken. Wir möchten jetzt noch ein Lied miteinander singen. Du darfst aber auch, wie vorher, schon mitsingen, aufstehen, hocken bleiben. Oder einfach gerade die Gedanken, die dir jetzt durch den Kopf gehen, einfach gerade auch bewegen. Und wir möchten so in den Abschluss von dem heutigen Morgen starten.